Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf die 41. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz eröffnen und begrüße Sie alle ganz herzlich, insbesondere die geladenen Sachverständigen. Vielen Dank auch jetzt schon für Ihr Kommen. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten. Ganz besonders möchte ich den Kollegen Breilmann begrüßen, der heute zum ersten Mal als neues ordentliches Mitglied unseres Ausschusses an einer Sitzung teilnimmt. Sie sind nachgerückt für den Kollegen Hebeling und dann gleich in den wichtigsten Ausschuss des Parlaments gekommen. Herzlichen Glückwunsch und auf gute Zusammenarbeit. Ich begrüße die Vertreter der Bundesregierung, des BMJV, sowie alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Saal. Und wir übertragen auch online. Auch herzlich willkommen alle Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen. Gegenstand der heutigen Sitzung ist der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Modernisierung des Designrechts. Die Bundesregierung weist vor dem Hintergrund, dass die Kreativindustrie ein wichtiger Wirtschaftszweig sei und gewerbliche Schutzrechte einen wichtigen Faktor für die neuen Innovationen darstellten, darauf hin, dass es essentiell sei, dass die Schutzrechtssysteme leicht nutzbar und die Verfahren effizient und kostengünstig ausgestaltet seien. Zudem müssen auch technologisch neuen Designs die Anmeldung erleichtert werden. Dementsprechend würden die Systeme der Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit der Richtlinie EU 2024/2823 modernisiert und weiter harmonisiert, um ein einheitliches Schutzniveau und harmonisierte Verfahren innerhalb der Europäischen Union zu schaffen und so den Binnenmarkt zu fördern. Durch die Aufnahme einer verbindlichen Reparaturklausel solle zudem der Binnenmarkt für Ersatzteile vollendet werden. Mit dem vorliegenden Entwurf würden die verbindlichen Vorgaben der Richtlinie EU 2024/2823 1:1 umgesetzt. Zudem würden Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt modernisiert und vereinfacht. Die Regelungen der Richtlinie 2024/2823 würden überwiegend im Designgesetz und in der Verordnung zur Ausführung des Designgesetzes umgesetzt. Um dem technologischen Fortschritt Rechnung zu tragen, würden etwa neue Designformen wie beispielsweise animierte Designs ausdrücklich anerkannt und neue Möglichkeiten für die Wiedergabe solcher Designs geschaffen. Dadurch werde die Anmeldung solcher Designs erheblich vereinfacht. Durch die Ausdehnung des Schutzes auf vorbereitende Handlungen des 3D-Drucks und die Schaffung einer Durchführregelung werde der Designschutz weiter gestärkt. Die Durchführregelung ermögliche zudem ein effektiveres Vorgehen gegen Produktpiraterie. Um das Bewusstsein der Bevölkerung für den Designschutz zu stärken, werde ein Eintragungssymbol geschaffen. Die bereits bestehende Reparaturklausel werde geringfügig angepasst und die Übergangsfrist verkürzt. Zur weiteren Modernisierung des Designrechts und zur Ermöglichung von effizienteren Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt würden etwa die Terminologie im Nichtigkeitsverfahren vereinheitlicht und verschiedene Regelungen klarer gefasst. Nach diesen inhaltlichen Ausführungen einige Hinweise zu unserem Verfahren. Die Sachverständigen erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, heute also mit Herrn Prof. Dr. Bulling. An die Sachverständigen: Für die Eingangsstellungnahme stehen Ihnen jeweils 4 Minuten zur Verfügung. Auf dem Monitor läuft zu Ihrer Orientierung eine Uhr. An den Vortrag der Stellungnahmen schließt sich dann eine erste Fragerunde der Abgeordneten an, bei der die Sachverständigen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, heute also beginnend mit Frau Dr. Weidemann, um ihre Antworten gebeten werden. In der zweiten Antwortrunde gehen wir dann wieder alphabetisch in einer etwaigen dritten Antwortrunde umgekehrt alphabetisch vor. Für alle Antwortrunden gilt: Bitte halten Sie sich bei Ihren Antworten an einen Zeitrahmen von 2 Minuten pro Frage. Für die Abgeordneten: Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen das Verfahren und die Verteilung des Fragerechts. Ich sage es trotzdem noch mal kurz zur Erinnerung. In der ersten Fragerunde dürfen 3 Abgeordnete der Fraktion CDU/CSU, jeweils 2 Abgeordnete der Fraktion der AfD und der SPD und jeweils 1 Abgeordneter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke jeweils höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. In den folgenden Fragerunden dürfen Abgeordnete bei Worterteilung jeweils höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. Ich berücksichtige dabei bei der Worterteilung den zeitlichen Eingang der Wortmeldungen sowie das Stärkeverhältnis der Fraktionen. Bitte zeigen Sie Ihre Fragen dem Sekretariat durch Handzeichen frühzeitig an und sagen Sie deutlich, an welchen Sachverständigen, welche Sachverständige Sie Ihre Fragen richten möchten. Und nur noch einige allgemeine Hinweise. Die Anhörung ist öffentlich. Sie wird live übertragen und für die Mediathek des Bundestages aufgezeichnet. Auf der Grundlage der Tonaufzeichnung wird ein Wortprotokoll erstellt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne möchte ich darauf aufmerksam machen, dass Bild- und Tonaufnahmen sowie Beifalls- oder Missfallensbekundungen nicht gestattet sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt legen wir los. Bitte schön, Herr Prof. Dr. Bulling, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Regierungsentwurf zum Gesetz zur Modernisierung des Designrechts ist aus meiner Sicht im Grundsatz zu begrüßen. Das Designrecht ist für die Kreativwirtschaft, innovative Unternehmen, Mittelstand und Einzelanmelder ein wichtiges und praxistaugliches Schutzrecht. Es ist richtig, dass dieses Schutzrecht an die technische Entwicklung anzupassen ist. Besonders positiv ist, dass der Entwurf neue Designformen, nämlich digitale, dynamische und animierte Gestaltungen, ausdrücklich aufgreift. Auch die Einbeziehung digitaler Vorbereitungshandlungen im Zusammenhang mit 3D-Druck ist sachgerecht. Ebenso richtig ist die enge Anpassung an die Richtlinie und an das reformierte europäische Designrecht. Wo der Regierungsentwurf unionrechtsnah oder identisch formuliert ist, sollte der Wortlaut grundsätzlich beibehalten werden. Verbesserungsbedarf sehe ich vor allem dort, wo nationale Ausgestaltung für die DPMA-Praxis entscheidend ist. Erstens grafische Disclaimer, § 8 Designverordnung. Der Entwurf nennt gestrichelte und punktierte Linien, Farbschattierungen, Unschärfen und Umrandungen. Wichtig ist, dass dies nicht als abschließender Katalog verstanden wird. Gerade bei animierten oder digitalen Designs können neue Formen visueller Schutzbeschränkungen erforderlich werden. Die Regelung sollte daher in der Begründung eindeutig technologieoffen verstanden werden. Zweitens die Erzeugnisangabe in Produktlisten, § 9 Designverordnung. Klare und recherchierbare Erzeugnisangaben sind richtig. Problematisch wäre aber eine zu starre Anwendung der amtlichen Erzeugnisliste. Zudem sollte das DPMA Erzeugnisangaben nicht ohne weiteres hinzufügen, entfernen oder ersetzen können. Praxisgerechter wäre ein Vorschlagsmodell. Das Amt soll eine geeignete Erzeugnisangabe vorschlagen und dem Anmelder Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Drittens die Beschreibung und verbale Erläuterungen, § 10 Designverordnung. Die allgemeine Beschreibung zur Erläuterung der Wiedergabe bleibt zulässig. Der neue Satz zu verbalen Disclaimer Erläuterungen ist sachgerecht, weil der Schutzgegenstand aus der Wiedergabe folgen muss. In der Begründung sollte aber klargestellt werden, dass § 10 Absatz 1 Designverordnung hiervon unberührt bleibt. Viertens die Nachbesserung der Wiedergabe, § 16 21a Designgesetz. Wenn neue Darstellungsformen zugelassen werden, können technische oder formale Fehler auftreten. Deshalb sollte in Anlehnung an Artikel 56 und 57 der Unionsdesignsverordnung 2026/715 bereits im Prüfungsverfahren eine Nachbesserung möglich sein. Dazu könnte § 16 Designgesetz ergänzt werden. Das DPMA sollte den Anmelder zur Beseitigung formaler oder technischer Mängel auffordern können, sofern der Schutzgegenstand aus der ursprünglichen Wiedergabe hinreichend klar erkennbar ist und nicht verändert wird. Für bereits eingetragene Designs sollte § 21a Designgesetz entsprechend eine Berichtigung in unwesentlichen Einzelheiten ermöglichen. Fünftens Entwerferbenennung, § 11 Absatz 5 Nummer 3 Designgesetz. Die Gegenäußerung der Bundesregierung halte ich für richtig. Eine verpflichtende Erfinderbenennung sollte nicht eingeführt werden. Im Designrecht geht es anders als im Urheberrecht nicht um ein Werk, das die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, sondern um den Schutz eines Leistungsergebnisses, nämlich einer neuen und eigenartigen Erscheinungsform. Die berechtigten Interessen des Entwerfers sind bereits durch § 10 Designgesetz geschützt. Redaktionell sind noch zwei Punkte wichtig. Die Reparaturklausel § 40a sollte terminologisch an Richtlinien und Unionsdesignverordnung angeglichen werden. Dort ist von der Erscheinungsform die Rede. Der Regierungsentwurf verwendet teilweise Erscheinungsbild. Dies sollte durch Erscheinungsform ersetzt werden. Außerdem sollte der Regierungsentwurf die Terminologie des europäischen Designrechts aktualisieren. Er verwendet noch den Begriff Unionsgeschmacksmuster nach der kodifizierten Unionsdesignverordnung 2026/715 ist unionsrechtlich der Begriff Unionsdesign maßgeblich. Zusammenfassend, der Entwurf ist sehr gelungen. Unter Berücksichtigung der Punkte, die ich angesprochen habe, kommen wir zu einem modernen, harmonisierten und anwenderfreundlichen Designrecht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Bulling. Und als nächster hat Herr El-Hamouri das Wort. Bitte schön. Könnten Sie Ihr Mikrofon anmachen, weil wir auch Zuhörer online. Genau.
Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft begrüßen erst einmal auch die Bestrebungen, dieses Gesetz zu modernisieren und der digitalen Welt anzupassen. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi organisiert die Kreativbranche, insbesondere Designerinnen, Modedesignerinnen und bildende Künstlerinnen. Viele von Ihnen arbeiten als Solo-Selbstständige. Und in den letzten Jahren hat sich auch innerhalb unserer Fachgruppe Bildende Kunst die Arbeitsgruppe Verdi Designgewerkschaft gegründet. Und ich bringe hier ein bisschen die Eindrücke der Anwenderinnen und Anwender, der angesprochenen Solo-Selbstständigen, der Grafikdesigner, Modedesigner in der Fläche, mit denen wir in Kontakt sind, die unsere Mitglieder sind und ihre Interessen haben. Und das ist auch die Perspektive unserer Betrachtung bei der Gesetzesänderung, nämlich wie sie konkret umsetzbar ist für unsere Mitglieder, wo es konkret Probleme geben könnte. Wir begrüßen, dass neue Designformen zukünftig auch erfasst werden können. Das ist grundsätzlich gut. Wir fanden aber, dass der Gesetzgeber nicht ausreichend definiert, welche Datenformate hier zugelassen werden sollen und auch welche Regelung greift, wenn technische Mängel bei der Übermittlung der Dateiformate vorliegen. Es stellt sich die Frage, ob auch nicht Standardformate wie PDF zugelassen werden können, gerade auch um abzusichern, dass Solo-Selbstständige, freie Designer, die nicht die ganz teuren Softwarepakete haben, die Möglichkeit haben, digital die Dinge zu nutzen. Ein großer Punkt für uns ist die Änderung bei Paragraph 38 Satz 2. Bei dieser Norm stellt sich für uns die Frage, ob bei der sogenannten Aufzeichnung des Designs durch Software und Medien auch zum Beispiel Data Mining durch KI-Software inkludiert ist. Und auch, ob durch die Begrifflichkeiten, wenn eine Software ein Design verwendet, ob auch dabei die Nutzung des Designs durch KI-Software gemeint ist. Für unsere Mitglieder und Kolleginnen und Kollegen ist es besonders wichtig, dass die Rechtsinhaber der Designs über die Designs auch verfügen können, auch gegenüber Data Mining, auch gegenüber KI-Software, auch gegenüber dem Absaugen, dass es notwendig ist, hier Lösungen zu finden und die Rechtsinhaber und die Urheberrechtsinhaber nicht übergangen werden, wenn Software Designs nutzt und Software auch Designs verarbeitet. Wir begrüßen auch die Einführung des sogenannten Ds mit dem Kreis, also des Designszeichens. Und uns stellt sich hier die Frage, ob, und das war uns jetzt nicht so klar, weil es nicht benannt wurde, ob hinter dem Design D dann auch ein Hinweis zu den Designerinnen und Designer und den Labels durchgeführt werden kann, was für die Öffentlichkeit auch wichtig sein könnte, gerade für die Entwicklung von kleinen Design-Unternehmungen und Solo-Selbstständigen. Ja, ich komme damit auch zum Ende und erwarte dann Ihre Fragen. Danke.
Alles klar. Vielen Dank, Herr El-Hamouri. Dann hat als nächstes Herr Dr. Hartwig das Wort. Bitte schön, Herr Dr. Hartwig.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für die Kurvereinigung, für die Möglichkeit, zum Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Insoweit möchte ich mich zu drei ausgewählten Themen äußern. Erstens Vorbenutzungsrecht. Wie von der Kurvereinigung bereits angeregt, sollte sich der Wortlaut von dem neu formulierten § 41 Absatz 1 am übereinstimmenden Sprachverständnis anderer Sprachfassung der Richtlinie orientieren. Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Der deutsche Begriff wirklich und die anderen Begriffe wirksam sind in ihrer Bedeutung grundverschieden. Wirklich heißt real oder tatsächlich. Wirksam heißt effektiv oder zielführend. In der Praxis kommt es immer wieder zu unterschiedlicher Anwendung dieser Begrifflichkeiten, was zu einer Rechtsunsicherheit führt, auch im europäischen Kontext. Weshalb die GRUA doch sehr stark anregen wollte, dass man den nicht-deutschen Begriff wirksam aus den anderen Sprachfassungen übernimmt. Zweitens Schutz von 3D-Druck oder beim 3D-Druck. Der Wortlaut von § 38, der neu gefasste Wortlaut, entspricht der Regelung in Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie. Diese Vorgabe ist verbindlich. Im Übrigen besteht aus Sicht der GUA kein Wertungswiderspruch zu § 53 Urhebergesetz, kein Widerspruch, weil das private Herunterladen und Abspeichern digitaler Daten nach § 40 Absatz Nummer 1 des Designgesetzes schon privilegiert ist. Es ist eh schon erlaubt. Deswegen meint GUA, dass die neue Vorschrift insgesamt bestimmt genug ist und es keinen Anlass gibt zu einer Änderung. Drittens, die Rückwirkung der Nichtigkeit eines Designs. Artikel 26 Absatz 2 der Unionsgeschmacksmusterverordnung besagt, dass die Rückwirkung der Nichtigkeit eines Unionsdesigns auf rechtskräftig verstreckte Gerichtsentscheidungen grundsätzlich keine Auswirkung hat. Dieselbe Vorschrift gibt es in § 52 Absatz 3 des Markengesetzes. Der Entwurf des Gesetzes hier sieht jetzt keine solche Regelung vor. Und damit haben wir einen fehlenden Gleichlauf zwischen Unions- und deutschem Designrecht einerseits und auch zwischen deutschem Marken- und deutschem Designrecht andererseits. In der Folge kann es dazu kommen, dass nach dem deutschen Recht ein Restitutionsverfahren möglich ist, unter gewissen Voraussetzungen der ZPO. Und dieses Verfahren würde nicht eingreifen im Unionsdesignrecht und auch nicht im Markenrecht. Es ist ein fehlender Gleichlauf und wir regen doch sehr an, dass eine § 52 Absatz 3 Markengesetz entsprechende Vorschrift auch in das Designrecht aufgenommen wird. Insgesamt ist der vorliegende Gesetzentwurf sehr gelungen. Der Weg sollte aber fortgesetzt werden, der konsequente Weg. Erstens dort, wo die deutsche Sprachfassung der Richtlinie, die deutsche Sprachfassung erkennbar unzutreffend ist, sollte sich der Gesetzgeber an den Sprachfassungen der anderen Hauptsprachen orientieren. Das hat er schon gemacht im Fall von § 5 Satz 1 des Designgesetzes, was die GUA-Vereinigung sehr begrüßt. Das ist ein sehr, sehr guter Schritt. Zweitens, wo die Designrichtlinie verbindliche Vorgaben erlässt, und es gibt viele verbindliche Vorgaben, ist der Gesetzgeber daran gebunden. Es gibt gar keinen Spielraum aus Sicht der GUA. Und wo es Spielräume gibt, gerade im Hinblick auch auf das Markenrecht, sollten diese genutzt werden. Das Beispiel habe ich gerade gebracht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Hartwig. Dann kommt als nächstes Herr Hoffmann. Bitte schön.
Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Alle befürworten dieses Gesetz in allen Stellungnahmen. Und das lässt darauf schließen, dass es ein gutes Gesetz ist. Dem möchte ich mich gerne anschließen. Und das heißt auch, dass es auf einer guten Richtlinie beruht. Und ich würde auch sagen, wenn man sich das genau anschaut, glaube ich, dass sich da Deutschland sehr gut eingebracht hat in das Zustandekommen dieser Richtlinie. Mir persönlich gefällt besonders gut, dass dieser Gesetzentwurf sowohl designerweiternde Elemente hat, wie das Erstrecken auf dynamische und animierte Designs und die Erweiterung der Schutzrechtsverletzungen auf 3D-Druck, als aber auch Elemente hat, die den Schutz beschränken, wie jetzt bei der Reparaturklausel, dass das europaweit gilt und eben auch eine Ablaufklausel für ältere Designs enthält, oder eben auch, dass der Designschutz sich nicht auf Kommentare, Kritiken oder Parodien erstreckt. Das heißt, man hat es geschafft, hier ein ausgewogenes Verhältnis mit dieser Gesetzesnovelle zu schaffen, was, glaube ich, dann immer beide Seiten sehr gut befriedigt und wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass es eben allseits befürwortet wird. Bei all dem darf man aber nicht vergessen, dass der Gesetzentwurf heute dazu dient, eine Richtlinie umzusetzen. Und wir müssen schauen, ob die Umsetzung gelungen ist und nicht schauen, ob hier noch irgendwelcher politischer Gestaltungsspielraum da ist. Da müsste man sich an den europäischen Gesetzgeber mitwenden, der wir hier jetzt nicht sind. Ansonsten warte ich auf Ihre Fragen und auf die spannende Diskussion.
Vielen Dank, Herr Hoffmann. Vorbildlich in der Hälfte der Zeit. Bitte schön, Frau Dr. Kossack.
Vielen Dank. Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Das deutsche Designrecht ist ein Erfolgsmodell, das der Regierungsentwurf mit der Umsetzung der Designrichtlinie fortsetzt, auch wenn es im Detail noch einer Nachschärfung bedarf. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Änderung von § 3.3 Patentkostengesetz zur Fälligkeit der Zahlung von Aufrechterhaltungsgebühren. Nach der bisherigen Regelung des Patentkostengesetzes gilt für die Aufrechterhaltungsgebühren eine Ultimo-Regelung, wonach die Zahlung am Monatsletzten des jeweiligen Anmeldemonats fällig ist. Aufgrund der Designrichtlinie ist es notwendig, die Zahlungsfristen auf eine taggenaue Zahlung umzustellen. Was bedeutet das in der Praxis? Nach der bisherigen Regelung kann die Aufrechterhaltungsgebühr eines am 1. Juni 2022 angemeldeten Designs wirksam bis zum 31. Dezember 2027, also Silvester, gezahlt werden, unter Berücksichtigung der sechsmonatigen Nachfrist. Wenn nun das Gesetz am 9. Dezember 2027 in Kraft tritt und diese Aufrechterhaltungsgebühr noch nicht gezahlt wurde, erlischt das Design, da die Gebühr am 1. Dezember taggenau gezahlt hätte werden müssen. Bei der vergleichbaren Umstellung im Markengesetz wurde in § 159 Markengesetz eine Übergangsregelung aufgenommen. Um Designinhaber nicht zu benachteiligen, sollte eine entsprechende Übergangsregelung auch ins Designgesetz aufgenommen werden. Die Neufassung des Gesetzes betrifft mit den § 11a Designgesetz und § 7.1 Designverordnung auch den Kern eines Designs, nämlich die ausschließlich schutzbestimmenden Wiedergaben. § 11a Designgesetz sieht vor, dass nun auch dynamische und animierte Wiedergaben zulässig sind. Jedoch ist in der Neufassung von § 7 Designverordnung geregelt, dass nur eine dynamische oder eine animierte Wiedergabe pro Design eingereicht werden kann und keine Kombination möglich ist. Warum eine Kombination nicht zugelassen wird, erklärt der Regierungsentwurf nicht. Während ein Video eine Abfolge oder Bewegung darstellt, lässt sich in einer dynamischen Darstellung der Gegenstand dreidimensional aus allen Perspektiven betrachten, was sich ergänzen kann. Die Begründung, warum die Einreichung mehrerer dynamischer oder animierter Darstellungen nicht zugelassen wird, überzeugt ebenfalls nicht. Dass die Kombination die Konsistenzerfordernis sowie die Schnelligkeit der Eintragungsverfahren gefährden würde, ist nur begrenzt nachvollziehbar. Die Konsistenz ist auch bei 20 statischen Wiedergaben in Kombination mit einer animierten Wiedergabe prüfbar. Und die Prüfung stellt für die erfahrenen Prüferinnen und Prüfer des DPMA sicherlich eine lösbare Aufgabe dar. Es wäre daher wünschenswert, die Kombination dynamischer und animierter Wiedergaben zuzulassen. Eine weitere Regelung, die noch einer Anpassung bedarf, ist der bisher unveränderte § 6 Designgesetz zur Neuheitsschonfrist. Der entsprechende Artikel 6 der Designrichtlinie sieht eine inhaltlich wesentliche Änderung vor, die im deutschen Recht unberücksichtigt bleibt und somit zu einem Wettbewerbsnachteil führt. Artikel 6 der Designrichtlinie regelt, dass bei der Prüfung neben identischen Vorab-Offenbarungen auch solche unberücksichtigt bleiben, die denselben Gesamteindruck wie das eingetragene Design hervorrufen. Für die Anwendbarkeit der Neuheitsschonfrist nach der Designrichtlinie ist also keine Sachidentität erforderlich. Es lässt sich diskutieren, ob im Designgesetz durch den Verweis auf § 2 es zu keinem abweichenden Ergebnis kommt. Der eindeutigere Wortlaut von Artikel 6 der Designrichtlinie ist aber zu bevorzugen. Im Kern ein gelungener Gesetzesentwurf, der in der Praxis gut umsetzbar sein wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Dr. Kossack. Dann hat Frau Ringlepp als Nächste das Wort. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Fechner, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Sachverständige, sehr geehrte Damen und Herren. Auch aus meiner Sicht von der Allianz Deutscher Designer vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. Vergleichbar mit Herrn El Hamouri vertreten wir selbstständige Designerinnen und Designer aller Disziplinen. Daher ist sozusagen für 100% unserer Mitgliedschaft Designschutz kein abstraktes Thema. Also vielmehr geht es um die wirtschaftliche Verwertbarkeit ihrer Arbeit. Es geht um die Frage, ob gestalterische Leistung als Wert erkannt, geschützt und fair genutzt werden kann. Und bevor ich jetzt so auf die einzelnen Punkte eingehe, möchte ich mich zumindest mal meinen Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen, dass wir grundsätzlich den Gesetzesentwurf auch begrüßen. Das hat was damit zu tun, dass es ausgeweitet wird auf Darstellungsmöglichkeiten, dass es eben nicht mehr nur noch am physischen Produkt stattfindet, sondern dass digitale Oberflächen eine Rolle spielen, Bewegungen, Zustandswechsel, Interfaces, Animationen etc. Es ist aus unserer Sicht genauso richtig, dass der Schutz auf digitale Verletzungshandlungen erweitert wird, sprich, also wir reden ja über die 3D-Druckvorstufen bis hin zur Weitergabe von Medien oder Software. Mir geht es tatsächlich um einen Punkt in diesem Zusammenhang ganz besonders. Wie ich schon sagte, wir finden dieses Schutzrechtssystem gut, also hervorragend. Es hilft, wenn es nutzbar ist. Es schließt so ein bisschen an das an, was El Hamouri schon gesagt hat. Solo-selbstständige Designerinnen und Designer, kleine Büros haben keine Rechtsabteilung. Das heißt, jede Art von Anmeldemöglichkeit muss für Sie machbar sein. Und das ist, glaube ich, wirklich tatsächlich etwas anders, als man sich das möglicherweise sonst vorstellt. Sie machen das nicht täglich. Es ist nicht so nicht ihr tägliches Brot. Es muss für Sie niederschwellig zugänglich sein. Und es ist verdammt wichtig, weil Sie sind am Ende genauso Entwerfer und Gestalter und Gestalterin wie große Designagenturen, wie Designabteilungen in Konzernen. Aber Sie haben möglicherweise, wenn es zu kompliziert ist, nicht die Möglichkeit, das in der Weise anzumelden, wie es möglich sein sollte für Sie. Deshalb ist wirklich tatsächlich unsere Empfehlung, zusätzlich auch zu dem, was meine Vorrednerinnen und Vorredner schon gesagt haben, einfach zu gucken, inwiefern es die Möglichkeit gibt, das entsprechend zu flankieren, zum Beispiel durch irgendwie Checklisten, durch digitale Anleitungen oder Ähnliches, damit es einfach für diese Zielgruppe, die ja auch sehr groß ist im Designbereich, ne, also das sind, da gibt es über 100.000 Solo-Selbstständige und dem müssen wir ganz einfach, denke ich, Rechnung tragen. Was ich dann darüber hinaus noch mit anmerken möchte, ist, dass wir das also durchaus auch anerkennen, was die, das hatte, glaube ich, auch Herr Hoffmann gesagt, was sozusagen die Grenzen betrifft, wenn es um Parodie und solche Sachen geht, das sehen wir ganz genauso. Ne? Das, da Schranken einzuziehen, ist genau richtig. Und wir müssen natürlich uns auch noch zur Reparaturfähigkeit erklären. Wir unterstützen das grundsätzlich natürlich auch, dass Dinge repariert werden müssen, dass die Möglichkeit bestehen muss, schon aus Gründen der Nachhaltigkeit. Gleichwohl möchte ich vielleicht insofern einschränkend hinzufügen, dass Design ja nicht nur Oberfläche ist und es ist nicht nur Gestalt, es ist auch Funktion. Also auch eine Reparaturfähigkeit muss ich immer wieder daran messen lassen, dass sie sozusagen Funktion und Funktionalität eines gestalteten Artefakts, sei es 3D oder 2D, gewährleisten muss. So, und damit bin ich aus meiner Sicht auch schon fertig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Ringleb. Dann haben wir als Letztes in der Reihe Frau Dr. Weidemann. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete. Auch von mir vielen Dank für die Einladung zu der heutigen Ausschusssitzung. Aus der Sicht der Automobilindustrie können wir auch unterstützen, dass das ein gelungenes Gesetz ist. Das Gesetz setzt die europäische Richtlinie um und stärkt den Designschutz im digitalen Zeitalter. Ich möchte drei Punkte ansprechen heute. Insbesondere zunächst die Erweiterung der Schutzmöglichkeiten. Das ist hier schon gesagt worden. Wir sehen das bei uns in der Industrie vor allem, dass nicht nur klassische physische Produkte geschützt werden können, sondern zum Beispiel eben auch digitale Fahrzeuginterfaces und vernetzte Anwendungen. Außerdem sehen wir sehr positiv an, dass die Durchfuhrregelungen, die Transitregelungen geschaffen worden sind. Sie verbessert in der praktischen Anwendung die Möglichkeiten, gegen rechtsverletzende Ware bereits im Transitland vorzugehen. Und trägt aus unserer Sicht effektiv, wenn man sie denn nutzt, zur Bekämpfung von Produktpiraterie bei. Aus unserer Sicht, und da möchte ich nicht nur zu meiner Vorrednerin sagen, dass Reparatur ein funktionales Thema ist, sondern es ist aus unserer Sicht natürlich auch ein sicherheitsrelevantes Thema. Und wir haben zur Reparaturklausel ziemlich viel gesagt und uns in der Vergangenheit geäußert. Wir unterstützen das Ziel einer Reparatur natürlich aus mehreren Aspekten, auch aus der dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt und aus dem Preispunkt für die Verbraucherinnen und Verbraucher. In ihrer konkreten Anwendung jedoch sehen wir schon erhebliche Risiken, weil wir nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft feststellen, dass billige Nachahmungen und Fälschungen eben auf Grundlage auch dieser Reparaturklausel verkauft werden und nach Europa gelangen vermehrt, die eben dann nicht den Qualitäts- und Sicherheitsstandards unserer Originalteile und guten Ersatzteilen entsprechen, sodass wir glauben, dass langfristig da schon Innovationen vielleicht zurückgehen werden und Innovationen nicht mehr so geschützt werden und es eben vor allem die Verbraucher sind, die gerade bei sicherheitsrelevanten Teilen, also Bodyparts, durch minderwertige Produkte vielleicht geschädigt werden können. Mein letzter Punkt redaktioneller Art ist nochmal die vorgeschlagene Formulierung des 40a Absatz 2 wich in der EU-Richtlinie von dem Wortlaut ab. Das hatte mein Vorredner auch schon mal gesagt. Auch da begrüßen wir insgesamt, wenn der Entwurf nochmal die Sprache der Richtlinie übernimmt und so eine europarechtskonforme Rechtssicherheit dazu beiträgt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Weidemann. Dann kommen wir jetzt zu der Fragemöglichkeit für die Abgeordneten. Ich habe auch schon vier Wortmeldungen Und Kollege Lind, Kollege Demir. Genau. Und am schnellsten war Herr Kollege Wahlend. Bitte schön.
Vielen Dank auch für die Statements. Ich hätte zwei Fragen an Herr Hamouri. Erstens, Sie haben ja schon auf KI und Artikel 38 verwiesen. Meine Frage wäre jetzt, was wäre denn notwendig, damit Designs vor allem von Solo-Selbstständigen und Kreativschaffenden nicht unentgeltlich für das Trainieren von KI-Systemen genutzt werden können? Und daran anschließend könnten Sie nochmal die Problematik mit dem Data Mining erklären und was hier man noch machen könnte, um da nochmal mehr für den Schutz von eben Solo-Selbstständigen und Kreativschaffenden zu tun.
Vielen Dank. Als nächstes die Kollegin Herl. Bitte schön.
Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Danke an Sie für die Ausführungen. Ich hätte jeweils eine Frage, einmal an Herrn Dr. Bulling, und zwar im Paragraph 10 Designverordnung. Wird die Beschreibung im Ergebnis stark auf die verbale Erläuterung grafischer Disclaimer reduziert? Gibt es eine Möglichkeit, das weniger eng zu fassen? Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage geht an Herrn Dr. Hartwig. Und zwar, Sie schlagen in Ihrer Stellungnahme vor, bezogen auf § 21a Designgesetz, einen neuen 21b mit einzufügen, der die Wiedergabe eines Designs in unwesentlichen Einzelheiten vor bzw. nach der Eintragung noch erlaubt. Sie begründen diese Notwendigkeit der Ergänzung mit ansonsten bestehenden Wettbewerbs- und Standortnachteilen deutscher Designs. Vielleicht könnten Sie das noch mal näher für uns ausführen. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Kollegin Hirn. Dann als nächstes der Kollege Breimann.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Dr. Bulling. Sie haben es als kritisch angesehen, dass in § 9 Absatz 1 Designverordnung geregelt wird, dass das deutsche Patent- und Markenamt die vom Anmelder vorgeschlagenen Begriffe ersetzen kann, ohne Rücksprache mit dem Anmelder. Sie regen eine gesetzliche Regelung an, die eher ein Kommunikationsmodell vorsieht, die vorsieht, dass das deutsche Patent- und Markenamt die vom Anmelder vorgeschlagenen Begriffe nur ergänzen kann ohne Rücksprache, aber auch mit Rücksprache und dann nur mit Rücksprache auch Begriffe streichen oder ersetzen könnte. Können Sie vielleicht konkreter ausführen, wie solch eine Regelung formuliert werden könnte? Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Breimann. Dann als nächstes der Kollege Preißendanz. Bitte schön.
Dankeschön. Ich hätte eine Frage an Herrn Hoffmann. Auch zum Paragraph 6. Wir haben es schon gehört und von Herrn Dr. Hartwig habe ich es jedenfalls gelesen. Dieses Thema, dass man doch den Gesamtandruck noch klarstellend hinzufügt zum Paragraph 6 entsprechend der Richtlinie, ergibt für mich jetzt erstmal Sinn, dass wir da nicht mit Verweisen arbeiten, sondern im Sinne der Klarheit und Einfachheit des Gesetzes da diesen Zusatz aufnehmen. Jetzt würde mich interessieren, ob Sie diese Auffassung teilen. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann als nächstes der Kollege Lind. Bitte schön.
Vielen Dank auch an die Sachverständigen. Meine erste Frage richtet sich an die Sachverständige Frau Dr. Kossack. Ein Thema ja teilweise auch bei Kommentaren, Stellungnahmen ist die Reparaturklausel. Diese Reparaturklausel soll ja einerseits Verbraucherschutz, Verbraucherinnen und Verbrauchern Zugang zu bezahlbaren Ersatzteilen erleichtern, Wettbewerb stärken im Ersatzteilmarkt, andererseits selbstverständlich auch Reparaturen erleichtern. Könnten Sie bitte eine Bewertung abgeben, wie Sie auch aus der Sicht der Praxis diese Klausel einschätzen und ob Sie sie als geeignet erachten für den Ausgleich zwischen Designschutz und Reparaturinteressen? Und meine zweite Frage richtet sich an den Sachverständigen Herrn Hoffmann. Die Begrifflichkeiten, die ich jetzt ins Zentrum der Frage stellen möchte, sind Medien und Software. Sie finden sich im § 38 Absatz 1 Satz 3 Designgesetzentwurf. Sind Sie aus der Sicht der gerichtlichen Praxis Ihrer Meinung nach hinreichend rechtssicher auslegbar? Wie bewerten Sie diese beiden Begrifflichkeiten?
Vielen Dank, Herr Kollege Lind. Dann Kollege Demir, bitte schön.
Ich habe jeweils eine Frage an zwei Sachverständige. Die erste Frage an Frau Dr. Kosak. Welche Klarstellungen wären aus Ihrer Sicht besonders wichtig, damit die neuen Regelungen in der Praxis rechtssicher angewendet werden können? Und an Herrn Hoffmann, da geht es um die Reparaturklausel. Die Reparaturklausel soll den Ersatzteilmarkt öffnen und Reparaturen erleichtern. Erwarten Sie aus gerichtlicher Sicht bei der Anwendung der Reparaturklausel Probleme oder sehen Sie Punkte, bei denen es in der Praxis zu Streit über die Abgrenzung zwischen zulässiger Reparatur und unzulässiger Nutzung eines Designs kommen könnte? Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann als nächstes der Kollege Schmidt.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an die Frau Ringlepp. Einmal würde ich gerne nachhaken. Frau Kosak hatte das ja im Eingangsstatement schon ein bisschen angesprochen. Und da würde ich gerne nachhaken, an welchen Stellen aus Ihrer Sicht die neuen Regeln in der Praxis zu Form- oder Zugangshürden für Designerinnen und Designer und gerade kleine mittelständische Unternehmen drohen zu werden und welche konkreten Leitlinien, Beispiele und Heilungsmöglichkeiten Sie für zwingend erachten, damit eben auch Einzelanmelder die Sicherheit haben, das ordentlich anwenden zu können und nicht an Formalien scheitern. Und die andere Frage hatte Herr Lind, glaube ich, an andere Sachverständige schon gestellt. Mich würde auch noch mal aus Ihrer Perspektive interessieren, die Ausgestaltung der Reparaturklausel, ob die aus Ihrer Sicht ausgewogen zwischen Reparaturfähigkeit, fairen Wettbewerb und Schutz kreativer Wertschöpfung passend ist.
Vielen Dank. Und dann die letzte Frage an den Kollegen Birkan. Vom Kollegen Birkan, entschuldigen.
Ich glaube, ich habe zwei Fragemöglichkeiten, oder? Ja. Ja, erste Frage geht an den Herrn Professor Bulling. Im Rahmen der Vorbereitung der Anhörung kam uns die Frage auf, inwieweit der Paragraph 38 Absatz 1 Satz 3 des Designgesetzes für digitale Vorbereitungshandlungen andere Voraussetzungen, im gewissen Sinne weitergehende Voraussetzungen, was den Verletzer ansieht oder den mutmaßlichen Verletzer angeht, als die mittelbare Patentverletzung nach Paragraph 10 Patentgesetz. Vielleicht nur zur Klarstellung, was da steht. Da wird davor abgestellt, dass wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet oder bestimmt sind, eine Verletzungshandlung sozusagen vorzunehmen. Wie bewerten Sie diese unterschiedliche Schutzintensität, die sich darauf ergibt und insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass natürlich im Gegensatz zum Patent ein Designrecht ja nicht geprüft wird materiell. Das heißt, da wird also was eingetragen, rein formal, während aber die Verletzung noch relativ einfach, sage ich mal, zu begehen ist. Und meine zweite Frage richtet sich an den Herrn Hoffmann. Das hat auch der Vertreter der Verdi schon angesprochen. Wie ist diese Abgrenzung oder diese genaue Festlegung der Begriffe Medien, Software praktisch umsetzbar? Ist es nicht auch eine Problematik, dass wir da in gewisser Sinne unbestimmte Rechtsbegriffe haben? Und welche Grenzen sehen Sie für Anwendungsbereiche der Vorschrift und vor allen Dingen die Gefahr, dass Anbieter neutraler digitaler Werkzeuge, also CAD, Bildarbeitungssoftware und so weiter, auch da erfasst werden können, insbesondere auch mit dem Blick, dass ja KI und Software auch eine Rolle spielt. Wie gesagt, der Kollege oder der Sachverständige von der Verdi hat das ja angesprochen. Und dort eben auch Designs erzeugt werden aus großen Datenmengen bei KI-Anwendungen. Danke.
Vielen Dank. Dann starten wir jetzt die Antwortrunde in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge mit Frau Dr. Weidmann. Sie hatten keine Frage, Entschuldigung, diese Runde, wir sind noch ein bisschen da, keine Sorge. Dann käme Frau Ringlepp, Sie hatten zwei Fragen von Herrn Kollegen Schmidt.
Vielen Dank für die Fragen. Ich würde mal anfangen mit den Heilungsmöglichkeiten. Also das ist tatsächlich wirklich enorm wichtig, dass also gerade wenn es um Solo-Selbstständige geht, die Designs anmelden, dass es die Möglichkeit der Nachbesserung geben muss. Wenn sie sich irgendwie unklar ausgedrückt haben oder so, dann kann das auf keinen Fall sozusagen ein hinreichender Grund dafür sein, dass die Anmeldung dann nicht mehr funktioniert. Also das ist aus meiner Sicht elementar wichtig. Dann zu den Zugangshürden. Also das habe ich, da zum Beispiel gibt es so dieses Ding mit man muss bestimmte Begriffe verwenden, die das DPMA vorsieht. Ne? Und da kommen wir dann wieder so an diesen Punkt, wie ist das bei Solo-Selbstständigen, wie tief stecken die in so etwas drin, dass sie das wissen, welche die Begriffe sind. Also da ist wirklich dann so die Frage, wie offen kann man das möglicherweise tatsächlich doch gestalten, dass diese Zugangshürden einfach so niedrig wie möglich sind. Weil nochmal, also der Innovationsgrad, die Kreativität ist bei Solo-Selbstständigen genauso groß wie in jeder Designabteilung, in jeder Agentur. Vielleicht geht es auch darüber hinaus. Aber ihre Möglichkeiten, solche Prozesse zu vollziehen, sind einfach limitiert aufgrund der Tatsache, dass sie in der Regel einfach für alles zuständig sind. Also insofern ist da wirklich ganz klar unser Petitum, dass das überprüft werden soll. Wir haben aus eigener Erfahrung, wissen wir, dass es sehr, sehr gut ist und sehr hilfreich ist, einfach flankierend irgendwie Checklisten mitzugeben, irgendwelche Maßnahmen, die es ihnen einfach leichter machen, das zu verstehen, was sie da tun sollen. Und die Ausgestaltung der Reparaturklausel. Also wie gesagt, ich habe das vorhin schon so gesagt, das ist so dieses Ding, wo wir sagen, ja, aus Gründen der Nachhaltigkeit ist das korrekt und richtig. Und trotzdem möchten wir es halt immer wieder zu bedenken geben. Design ist eben auch Funktion. Und das ist einfach dieser Punkt, an dem wir dann darauf achten müssen, dass halt durch Reparatur nicht Funktionsmöglichkeiten, Funktionsfähigkeit also beeinträchtigt wird. Und ich glaube, hier geht es tatsächlich auch nicht so ein gegeneinander ausspielen oder wie auch immer, sondern es geht tatsächlich darum, das einfach mitzudenken. Ansonsten sagen wir natürlich auch, klar, Reparaturfähigkeit muss gegeben sein in jedem Fall.
Okay, vielen Dank. Dann kommen wir zu Frau Dr. Kossack. Sie hatten eine Frage vom Kollegen Lind und eine Frage vom Kollegen Demir. Bitte schön.
Vielen Dank. Zur ersten Frage, die war die Frage zur Reparaturklausel, ob da ein geeigneter Ausgleich zwischen den Interessen der Designer und der Verbraucher gegeben ist. Aus meiner Sicht bietet die Klausel einen guten Ausgleich, weil sie in engen Grenzen die Möglichkeit zur Reparatur bildet, bietet aber auch den Designinhabern und ihren Rechten Rechnung trägt. Wichtig ist dabei, diese Reparaturklausel gibt es im deutschen Recht seit 2019. Also das ist ja nur jetzt eine in Teilen Anpassung an das, was die Richtlinie vorsieht. Es ist aber nicht so, dass diese Reparaturklausel im deutschen Recht vollkommen neu geschaffen wird, sondern der Paragraph 40a Designgesetz existierte auch vorher. Und er bezieht sich ja nur auf ausschließlich zur Reparatur notwendige Teile, also nicht zum Tuning, nicht zur Neugestaltung. Die zweite Frage war, wo es noch Klarstellungsbedarf gibt. Da kann ich mich Dr. Hartwig nur anschließen. Im Paragraph 41.1 Designgesetz beim Vorbenutzungsrecht sollte dieser Begriff wirkliche durch wirksame geändert werden, um wirklich klarzustellen, was damit gemeint ist. Dann habe ich in meinem Eingangsstatement schon gesagt, ich glaube, diese Klarstellung beim Patentkostengesetz, wann die Gebühr gezahlt werden muss, auch das würde gerade kleinen Designern sehr helfen, die vielleicht selber zahlen und das nicht über irgendeine Kanzlei abwickeln. Und abschließend noch Paragraphen 1 und 4 ist die übliche Verwendung aufgenommen worden. Da war vorher der Begriff bestimmungsgemäße Verwendung. Dazu vielleicht nur bestimmungsgemäße Verwendung einer Treppe ist, dass ich von einem Stockwerk ins andere komme. Übliche Verwendung gerade hier in Berlin ist, dass man auf der Treppe sitzt. Ob diese übliche Verwendung mit erfasst sein sollte, stelle ich mal dahin. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Hoffmann. Sie haben 4 Fragen bekommen vom Kollegen Preisendanz, Lind, Demir und Birkan, haben also 8 Minuten zur Beantwortung. Bitte schön.
Danke sehr. Ich fange mal mit der schwierigsten Frage an, die von Herrn Preisendanz. Da habe ich selber lange mit gerungen, wie das mit der Nachfrist ist, ob man die nicht entsprechend dem Wortlaut der Richtlinie noch mal ausführlich sagt, dass es ein Design ist, für das der Schutz ein eingetragenes Design eines Mitgliedstaats ist, in Anspruch, das identisch ist oder sich in seinem Gesamteindruck nicht von diesem unterscheidet. Und warum taucht das im Gesetz nicht auf? Nun, die Antwort zeigt sich so ein bisschen auch in den Stellungnahmen, weil zu erwarten ist, dass es keine Rolle spielt. Warum ist das zu erwarten? Der BGH hat in einer Entscheidung Miller gesagt, schon bei der jetzigen Fassung prüfen wir die Sachidentität gar nicht. Warum spielt das keine Rolle? Naja, weil entweder es ist identisch, dann soll es nicht berücksichtigt werden, weil es ja von dem
Entwerfer selbst veröffentlicht worden ist? Oder ist es nicht identisch, beziehungsweise hat auf den Gesamteindruck keine Rolle? Ja, dann ist es aber auch egal, weil dann stört es die Eigenart auch nicht. Und der Grund dafür, warum das so ziemlich klar ist, ist gar nicht so sehr die Entscheidung Miller, sondern es ist die Entscheidung des EuGH in KMF gegen Dünnes, der sagt, bei diesem Vergleich zwischen einem neuen Design und einem vorbekannten Design ist immer ein Einzelvergleich vorzunehmen. Das heißt, ich kann nur mit einem anderen Design das vergleichen. Und dann hat es aber auch zur Folge, ja, dieses eine andere Design, wenn das von dem Entwerfer selber ist, es ist entweder, stört es den Gesamteindruck, dann ist es aber nach der Schonfrist, Schonfrist nicht zu berücksichtigen, oder es stört eben nicht. Und eine Rolle würde das nur dann spielen, wenn ich nicht ein Design nehmen dürfte, sondern zwei Designs in Kombination, die für sich genommen jetzt die Eigenart nicht beeinträchtigen, aber in Kombination beeinträchtigen würden. Und das würde aber ganz klar heißen, dass der EuGH seine Rechtsprechung ändert. Das macht er nicht so häufig. Und deswegen habe ich hier davon abgesehen zu sagen, das muss wirklich anders formuliert werden im Gesetz, weil so wie die Rechtslage zurzeit ist, EuGH und es dann auch der BGH nochmal klar, ganz konkret ausgeführt ist, ist kein Fall denkbar, wo man daraus einen Unterschied ziehen könnte. Und im Übrigen würde man natürlich, selbst wenn sich der EuGH in seiner Rechtsprechung ändert und es vielleicht darauf ankäme, wie das mit Kombinationen ist, dann würde der BGH natürlich bei seiner Rechtsprechung und Auslegung des Paragraphen 6 sich nochmal anschauen, wie steht es denn eigentlich in der Richtlinie. Und dann würde er es ziemlich sicher genauso auslegen, weshalb schon deshalb, auch deshalb, selbst für dieses Restrisiko wahrscheinlich keine Gefahr besteht bei der gegenwärtigen Fassung. Einige Fragen bezogen sich, also nicht einige, sondern die Fragen von Herrn Lindt und von Birkern bezogen sich auf Paragraph 38 Medien und Software mit 3D-Druck. Zunächst einmal, also mit diesen beiden Begriffen selbst habe ich eigentlich keine Probleme. Das Software ist ziemlich deutlich und Medien ist halt alles, was Informationen enthält. Und das muss man auch so weit fassen, weil es geht ja darum, mit Informationen dann nachher einen Gegenstand herzustellen. Sprachlich ein bisschen unglücklich ist vielleicht das Wort aufzeichnen. Das rechtfertigt sich eher aus dem englischen Wort records, das deutlicher sagt, es soll also da eine Information enthalten, mit der man das klar dann herstellen kann. Was ich traurig finde, ist, dass man weder aus den Gesetzesmaterialien noch aus dem Gesetz oder Richtlinien selbst erkennen kann, ob das sich nur auf Digitales beschränkt oder auch auf Schnittmuster in Modezeitschriften. Ich vermute, es soll sich nur auf Digitales beschränken, weil alle diskutieren es nur in der Art und Weise. Und nur das wäre jetzt auch nichts, womit man das Gesetz aufbessern könnte. Weil diese Frage, ob es sich auch auf Analoges bezeichnet, muss man anhand der Richtlinie lösen. Das heißt, es muss der EuGH auslegen. Und Sie können bestenfalls in der Begründung schreiben, es wäre schön, wenn die Rechtsprechung das so versteht, dass es nur Digitales ist, wie es entsprechend auch bisher diskutiert worden ist. Und dann, also ich sehe nicht so große Schwierigkeiten, ob jetzt neutrale Anwendungen da eine Rolle spielen, weil ein ganz wichtiger Punkt dieses Paragraphen 38 und auch der entsprechenden Richtlinie ist, dass es darum geht, um die Herstellung eines Erzeugnisses zu ermöglichen. Dieses Wort um ist zwar nur zwei Buchstaben, hat aber in der Juristerei eine große Bedeutung, nämlich da muss eine Absicht dahinter stecken, da muss ein zielgerichtetes Vorgehen dahinter stecken. Und das würde ich jetzt bei so neutralen Informationen eigentlich nicht sehen. Ich würde es erst recht nicht bei dem Bereitstellen von künstlicher Intelligenz sehen. Und es würde erst dann relevant, wenn ich die künstliche Intelligenz genau frage, Gib mir doch bitte eine Anleitung, damit ich das dann in einen 3D-Drucker übertragen kann. Das heißt, es ist vom Prompt abhängig, was dabei rauskommt. Und nur das ist, diese Fälle muss es dann erstmal geben, mal ganz abgesehen davon, dass die dann auch bewiesen werden müssen. Schließlich komme ich noch zur Reparaturklausel. Die ist so abstrakt gewählt von der Richtlinie, wie man sie auch abstrakt wählen muss. Das lässt sich nicht vermeiden und das ist meines Erachtens auch richtig dargestellt. Das wird zu Schwierigkeiten in der Rechtsprechung kommen, insbesondere bei dem Punkt, der jetzt neu hineingekommen ist, nämlich dass die Reparaturersatzteile formgebunden sein müssen. Das heißt, ich darf keinen Gestaltungsspielraum haben, um die Ersatzteilfunktion zu verwirklichen. Das hat der BGH jetzt erst kürzlich in der Entscheidung Schlüsselgehäuse deutlich ausgeführt, wo er die beiden unterschiedlichen Fassungen in der Unionsgeschmacksmusterverordnung geprüft hat. Das heißt, man wird erstens prüfen, was ist technisch möglich, und dann wird man prüfen müssen, mit welchem anderen Design kann ich diese technische Funktion verwirklichen. Und dann wird es schwierig, wenn ich sage, ja, aber du kannst ein anderes Design nehmen, der Gegenstand sieht dann nur hässlich aus. Und wie soll sich dann ein entsprechendes Reparaturersatzteil auf dem Markt verwirklichen, wenn es darauf ankommt? Trotzdem kann man daran jetzt nichts an dem Gesetzestext ändern, weil auch hier muss der Gesetzestext sich sehr stark an der Richtlinie orientieren. Das wird am Ende der EuGH entscheiden müssen. Das Problem können wir hier nicht lösen.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Hoffmann. Dann als nächstes Herr Dr. Hartwig mit einer Frage von Kollegin Hirl.
Vielen Dank für die Frage. Der EuGH hat mir jetzt einmal bestätigt, die Wiedergabe eines Designs im Register ist A und O des ganzen Designschutzes. Das ist der Schutzgegenstand, den Sie den Abbildungen nehmen. Wenn der Schutzgegenstand nicht klar definiert ist, weil die Anmeldung unsauber eingereicht wurde, dann gibt es ein Problem. Und ich bin Rechtsanwalt, ich gehe sehr viel zu Gericht. Also ich kann Ihnen sagen, in der Praxis gibt es immer wieder Streit vor den Gerichten, vor Landes-, Oberlandsgerichten über den Schutzgegenstand eines Designs. Und das ist für die Parteien nicht immer erfreulich. Deswegen ist es sehr zu begrüßen, dass die Unionsgeschmacksmusterverordnung eine neue Änderungsvorschrift aufgenommen hat, Änderung vor und nach Eintragung des Designs. Das ist ein Quantensprung im Unionsdesignrecht. Das ist ein Riesenfortschritt für alle Beteiligten, auch für Gerichte und auch für Inhaber, für Anmelder, auch für Solo-Künstler, nicht Solo-Designer, nicht Solo-Künstler. So, und jetzt fragt man sich, wieso geht es nicht im deutschen Recht? Die Richtlinie hat das nicht aufgenommen. Es gibt da einen fehlenden Gleichlauf zwischen der Verordnung und der Richtlinie. Aber wir meinen als GUR, und ich bin sehr überzeugt davon, dass, wo die Richtlinie eine Vorgabe nicht enthält, sie den Gestaltungsspielraum haben, den sie auch schon früher ausgenutzt haben in alten Designrechtsreformzeiten und über die Richtlinie hinaus Dinge aufnehmen in das Gesetz, Instrumente aufnehmen, die nicht verboten sind durch die Richtlinie. Da, glaube ich, unterscheiden wir uns nicht wenig, aber das ist eine Aufforderung an den Gesetzgeber, mutig zu sein und letztlich von der Verordnung sich inspirieren zu lassen. Wir haben einen Vorschlag gemacht, es ist Copy-Paste aus der Verordnung. Und es gibt keinen Grund, den deutschen Designer schlechter zu stellen als den europäischen Designer. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Hartwig. Dann kommen wir zu Herrn El Hamouri. Sie hatten zwei Fragen vom Kollegen Wahlend. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Sie beziehen sich auf Paragraph 38. Ich hatte ja den Paragraph 38 Satz 3 bereits in meinem Eingangsstatement angesprochen. Und uns geht es um das Problem des Trainings der KI-Systeme mit geschützten Designs, um den Schutz der Rechteinhaber und somit auch der Kreativen, der Designerinnen und Designer, die ihre Produkte ja weiterverkaufen und auch die Rechte an den Produkten.
Und das ist ein großes Problem. Und es gibt ja im Moment auch verschiedene Klagen, die anhängig sind, die genau dieses Thema des Data Minings und auch des Trainings von KI-Systemen mit urheberrechtlich geschützten Dingen zur Grundlage haben. Und für uns ist es wichtig, dass, wenn ein Gesetz novelliert ist, das auch mit betrachtet wird. Und wir eben hier Potenzial sahen im Paragraph 38 Satz 3, da ja darin klar definiert ist oder gesagt ist, dass es nicht erlaubt ist, Erzeugnisse zu ermöglichen und auch dass Software Designs verwendet. Und so haben wir es eben verstanden und weisen darauf hin, dass es für uns wichtig ist, die Rechteinhaber zu stärken, damit am Ende Lizenzmodelle oder auch Lizenzvereinbarungen zwischen den entsprechenden Konzernen und den Rechteinhabern und Designherstellern möglich sind oder durch unsere Gewerkschaften und Verbände Gesamtvereinbarungen und auch die Position der Verwertungsgesellschaften wie VG Bild gestärkt werden. Und die völlig ungeregelte Nutzung von KI-Modellen urheberrechtlich geschützter Designs, dass dem etwas entgegengesetzt wird. Ja, das wär unser Punkt. Genau.
Vielen Dank, Herr El-Hamouri. Dann kommen wir zu Herrn Professor Bulling. Sie hatten drei Fragen von der Kollegin Hirl und den Kollegen Preilmann und Birkan. Bitte schön.
Vielen Dank. Zunächst zur Frage von Frau Hirl. Paragraph 10 Designverordnung ist vollkommen richtig. Die Ausgangslage muss man aber etwas nuanciert betrachten. Paragraph 10 Absatz 1 Designverordnung lässt die allgemeine Beschreibung zur Erläuterung der Wiedergabe weiterhin zu. Diese Beschreibung darf sich auch auf Merkmale beziehen, nur auf Merkmale beziehen, die aus der Wiedergabe ersichtlich sind. Das ist sachgerecht, weil der Schutzgegenstand aus der Wiedergabe folgen muss. Klarstellungsbedarf besteht aber bei dem neu vorgesehenen Satz zu verbalen Erklärungen grafischer Disclaimer. Es sollte eindeutig sein, dass dieser Satz nur die verbale Erläuterung von Schutzbeschränkungen betrifft und die allgemeine Beschreibung nach § 10 Absatz 1 nicht verdrängt. Gerade bei komplexen, dynamischen oder animierten Designs kann eine kurze Beschreibung zur Erläuterung der Wiedergabe praktisch sinnvoll sein, ohne den Schutzumfang zu erweitern. Ein Formulierungsvorschlag wäre beispielsweise eine Neufassung des § 10 Absatz 1 Designverordnung könnte wie folgt lauten: Wird zur Erläuterung der Wiedergabe eine Beschreibung eingereicht, Klammer auf Absatz 11 Absatz 5 Nummer 1 des Designgesetzes, Klammer zu, so darf sie sich nur auf diejenigen Merkmale beziehen, die aus der Wiedergabe des Designs ersichtlich sind. Die Beschreibung dient ausschließlich der Erläuterung der Wiedergabe und hat keinen Einfluss auf den Schutzumfang des Designs. Soweit Teile, für die kein Schutz beansprucht wird, durch einen grafischen Disclaimer nach § 8 gekennzeichnet sind, kann die Beschreibung eine verbale Erklärung dieses grafischen Disclaimers enthalten. Diese Erklärung darf nicht über den Gegenstand und Umfang des grafischen Disclaimers hinausgehen. Das wäre die erste Frage, die im Raum stand. Dann die zweite Frage von Herrn Breilmann. Da ging es um den § 9 Designverordnung. Aus meiner Sicht sollte der Paragraph so gefasst werden, dass das DPMA zwar auf eine klare, präzise und recherchierbare Erzeugnisangabe hinwirken kann, aber die Anmeldeintention darf nicht ohne Beteiligung des Anmelders verhindert werden. Das Hinzufügen ergänzter Begriffe ist weniger problematisch als das Ändern. Ein Streichen oder Ersetzen kann dagegen den Registerinhalt und die spätere Recherchelage aus Sicht des Anmelders verändern. Hinzu kommt: In manchen Fällen kann gerade nur der Anmelder, und das ist ganz wichtig, nur der Anmelder kann zuverlässig beurteilen, welches Erzeugnis sein Design tatsächlich betrifft. Und gerade bei neuen digitalen, hybriden oder technisch neuartigen Erzeugnissen ist die Zuordnung auch oft nicht immer ganz einfach oder offensichtlich. Deshalb sollte die Intention des Anmelders grundsätzlich Vorrang haben. Das Amt sollte unterstützen und präzisieren, aber nicht ohne Rücksprache den Gegenstand der Erzeugnisangabe umdeuten. Eine mögliche Formulierung
eines geänderten Paragraphs 9 Absatz 1 Satz 4 Designverordnung wäre, stellt das Deutsche Patent- und Markenamt fest, dass die in der Anmeldung enthaltene Erzeugnisangabe eine sachgerechte Recherche nicht ermöglicht, kann es dem Anmelder geeignete Begriffe aus der amtlichen Erzeugnisliste oder sonstige geeignete Begriffe vorschlagen. Die vom Anmelder angegebene Erzeugnisangabe darf ohne dessen Zustimmung nur ergänzt, jedoch nicht geändert oder gestrichen werden. Nur dann, wenn sich der Anmelder innerhalb vom Deutschen Patent- und Markenamt bestimmten Frist nicht äußert oder den Mängel nicht ausräumt, kann das Deutsche Patent- und Markenamt der weiteren Prüfung eine sachgerechte Erzeugnisangabe zugrunde legen. Dann noch auf die dritte Frage von Herrn Birkhahn. Ich meine, hier wird ein bisschen was, werden Äpfel und Birnen miteinander verglichen. Der Vergleich hinkt etwas. Das Patentgesetz, Paragraph 10, das Sie angesprochen haben, ist zwar auch eine Vorbereitungshandlung, sozusagen eine Patentverletzung soll in der Zukunft, eine zukünftige Patentverletzung soll verhindert werden. Dort geht es aber um etwas anderes. Dort geht es ja darum, dass Gegenstände, die noch nicht alle Merkmale des letztendlich geschützten Gegenstandes, der Erfindung, die geschützt ist, aufweisen, dass diese Gegenstände schon bereitgestellt werden mit dem Wissen desjenigen, der es tut, dass diese Gegenstände mit anderen Gegenständen kombiniert werden, um dann letztendlich zu einem patentverletzenden Gegenstand zu kommen. Die Zielsetzung von § 38 Absatz 1 Satz 2 des Designgesetzes ist eine andere. Dort geht es ja darum, dass die geschützte Lehre, nenne ich es jetzt mal, schon fertig ist, nämlich sie liegt vor in Form einer Software. Da kommt nichts mehr hinzu, wie nach § 10 Patentgesetz, sondern die Summe der Merkmale liegen vor in Form der Software. Und letztendlich wird die Software nur noch verwendet, um das Design dann herzustellen, insbesondere natürlich mit dem 3D-Drucker zu drucken. Also es ist eine letztendlich andere Grundlage, von der wir hier ausgehen. Und ich meine, dass der Paragraph 38 Absatz 1 Satz 2 insgesamt sachgerecht ist. Ich als Patentanwalt würde mir wünschen, wir hätten so einen Paragraphen auch im Patentgesetz, weil dort ist eine Lücke genau an der Stelle. Wenn eine Erfindung mit dem 3D-Drucker hergestellt werden kann, eine patentgeschützte, dann wäre es auch sinnvoll, man hätte diesen Paragraphen auch im Patentgesetz. Also hier meine ich, ist das Designgesetz innovativer als unser bisheriges Patentgesetz und auch sachgerechter. Noch ganz kurz zu der Frage ungeprüftes, geprüftes Schutzrecht. Ich meine, das ist an dieser Stelle auch nicht entscheidend. Gesetzgeberisch ist halt vorgesehen, dass Patente geprüft werden und dass Designs nicht geprüft werden. Insofern spielt es hier keine Rolle. Danke.
Vielen Dank, Herr Professor Bulling. Dann komme ich jetzt zur zweiten Fragerunde für die Abgeordneten. Da waren noch Wortmeldungen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Wortmeldung auf. Kollege Lind hat sich noch gemeldet. Kollege Breisendanz noch. Und Herr Schmidt. Gut, dann darf ich den Kollegen Birkhahn bitten. Sie waren der Schnellste. Bitte schön.
Vielen Dank. Einen Punkt haben wir noch nicht so genau betrachtet. Frau Dr. Kossack hat das in ihrer Stellungnahme auch gebracht. Und das würde ich gerne auch an Sie bringen und auch an den Herrn Hoffmann, der das auch gebracht hat, Streichung der Möglichkeit des Beitritts zum Nichtigkeitsverfahren. Vielleicht könnten Sie beide uns da noch mal kurz darstellen. Sie haben eine konträre Meinung. Ich persönlich halte es eigentlich nicht für sinnvoll, etwas zu streichen, auch wenn es selten angewandt wird. Einfach, weil es doch eine relativ elegante Methode ist, wenn man diese Rechtskonstellation hat. Und selbst wenn es wenig angewandt wird, schadet es nicht, dass es sowas gibt. Und dann noch eine Frage an den Kollegen Bulling. Ich als Patentanwalt weiß immer, dass man natürlich unterschiedliche Positionen auch als Patentanwalt vertritt. Und wenn man natürlich den
Entschuldigung, Herr Kollege, Sie haben jetzt schon zwei Fragen.
Ja, ich darf zwei Fragen an zwei Leute stellen, wenn ich mich
genau.
richtig.
Und der Herr Professor Bulling wäre der dritte, wenn ich Sie richtig
zwei
verstanden
Leute
habe.
Zwei Leute an zwei Fragen.
Die erste Frage haben Sie an Frau Dr. Kossack und an Herrn Hoffmann
Ach so.
Gestellt.
Gut, dann mache ich vielleicht die nächste.
Ja,
danke.
Okay. Alles klar. Gut, dann Herr Kollege Wahlend, bitte.
Ich hätte noch mal eine Frage an Herr El Hamouri und eine Frage, also dieselbe Frage an Frau Ringlepp. Und zwar ging es gerade schon mal kurz um diese D-Kennzeichnung. Und Herr El-Hamouri, Sie haben ja angemerkt, dass es darüber hinaus noch einen Hinweis auf den Designer oder die Designerin geben sollte. Welche Bedeutung hätte denn so eine Kennzeichnung für die Anerkennung der kreativen Arbeit und vor allem auch für die wirtschaftliche Stellung von DesignerInnen, vor allem wenn wir wieder über Solo-Selbstständige oder kleine Unternehmen sprechen?
Vielen Dank. Dann als nächstes der Kollege Breilmann, bitte.
Ich habe zwei Fragen an Frau Dr. Weidemann. Die erste Frage schließt sich auch gleich an das Kennzeichnungssymbol, das Eintragungssymbol D im Kreis an. Einmal die Frage, teilen Sie da die Auffassung von Herrn Hamouri, was die Hinweise auf den Designer angeht und welche rechtlichen und wirtschaftlichen Vorteile sehen Sie? Die zweite Frage bezieht sich auf die Transitregelung. Die haben Sie gerade ausführlich begrüßt, haben das auch begründet. Können Sie vielleicht noch mal konkrete Beispiele nennen, wie sich diese Regelung in der Praxis für Sie auswirkt und angewendet werden kann? Dankeschön.
Vielen Dank. Dann Herr Kollege Lindt.
Vielen Dank. Die erste Frage richte ich an die Sachverständige Frau Dr. Kossack. Sie hatten ja vorhin in Ihrer Stellungnahme durchaus auch kritisch die Thematik der digitalen und animierten Designs gewürdigt. Also in der Hinsicht auch, ich formuliere es mal so, dass Sie Praxistauglichkeit eingefordert haben. Könnten Sie da noch mal erläutern, inwieweit unter Umständen die im Entwurf vorgesehene Beschränkung auf jeweils eine dynamische animierte Vorstellung aus Ihrer Sicht nicht hinreichend ist und wie praktisch und in welchen Fallkonstellationen vielleicht mehrere dynamische und animierte Darstellungen sinnvoll wären in der Berücksichtigung? Und eine Frage dann noch, eine generellere Frage an den Sachverständigen Hoffmann. Sie hatten ja vorhin auch in Ihren Ausführungen sozusagen die Qualität und auch die Maßgabe der Richtlinie genannt und auch formuliert, dass sozusagen der nationale Gesetzgeber nicht da sich selbst verwirklichen sollte. Aber könnten Sie vielleicht noch etwas dazu sagen, ob es Stellen gäbe, an denen Sie sich sogar eine noch engere Orientierung an der Richtlinie wünschen würden? Oder ist es aus Ihrer Sicht durchgehend praxis- und sachverhaltsgemäß erfolgt?
Vielen Dank, Herr Kollege Lindt. Dann als nächstes Herr Kollege Schmidt.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage richtet sich an Frau Ringlepp. Und zwar würde mich hier noch mal interessieren, ob Sie die Gefahr sehen, dass strengere und komplexere Schutzregeln, zum Beispiel bei Wiedergabedisclaimern und Aufrechterhaltungsfristen in der Praxis dann gerade dazu führen, dass kleinere Designer, Designerinnen, KMUs abgeschreckt werden oder gar aus dem System gedrängt werden. Und dann hätte ich noch eine weitere Frage an Frau Dr. Weidemann. Ich habe Sie so verstanden, dass es aus Ihrer Sicht genügt, Fragen wie Neuheitsschonfrist, Reparaturklausel und KI-Designs nur minimal oder gar nicht über den Richtlinienvorgaben hinaus zu klären. Mich würde interessieren, warum das aus Ihrer Sicht genügt, obwohl doch absehbar ist, dass Unklarheiten hier zu Rechtsunsicherheit und teuren Streitigkeiten führen werden.
Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Und dann als letzter in dieser Runde Kollege Preisnanz, bitte.
Ich habe auch nur noch eine Frage an Herrn Dr. Hartwig. Ich habe mich jetzt ein bisschen am Paragraph 6 festgebissen. Und und nachdem das ja offensichtlich ein guter Gesetzentwurf ist, kommt jetzt auch so ein Perfektionismus-Ehrgeiz hoch. Und insoweit würde ich Ihnen gerne die Gelegenheit zur potenziellen Gegenrede geben, weil ich da eine andere Auffassung bei Ihnen rausgelesen habe. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu den Antworten der Sachverständigen. Und wir starten wieder in der normalen alphabetischen Reihenfolge. Und zwar wäre Herr El-Hamouri mit einer Frage von Herrn Kollegen Wahlend dran. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Und das bezieht sich auf den Paragraphen 38b, auf das Eintragungssymbol, auf das sogenannte Design D. Und da ist vorgesehen, dass diesem Kreis mit D noch ein Hinweis auf die Designnummer oder ein Link auf die Registriereintragung beigefügt werden könnte. Und ja, aus unserer Mitgliedschaft kam da auch die Anfrage und die Bestrebungen, ob nicht das Label oder der Name der Designerin, des Designers mit dazugenommen werden kann. Ich denke, der Sinn dieses 38b steht ja im Eingangssatz, ist die Öffentlichkeit zu informieren über diese Designeintragung. Und von daher würde es von unserer Seite aus eben auch Sinn machen, da die Funktion des 38b ja ein Informationsparagraf ist und weniger eine rechtliche Voraussetzung, denn das Design ist ja so oder so geschützt, ob das Design D drauf ist oder eben nicht. Danke.
Vielen Dank. Dann als nächstes Herr Dr. Hartwig mit einer Frage vom Kollegen Preisendanz.
Vielen Dank für die Frage. Ich habe Sie schon gewartet und mir gewünscht, dass sie gestellt wird. Sie haben Herr Hoffmann Miller angesprochen, BGH Miller, die Entscheidung von 2012. Und der BGH hat in dieser Entscheidung alles angesprochen, aber hat es nicht entschieden. Er hat ausdrücklich gesagt, ich lasse die Frage offen. Ja, Randnummer 16. Es war in dem Fall auch möglich, weil der Fall davon nicht abhing. Aber die Frage Sachidentität ja oder nein ist nicht entschieden worden vom BGH. Und jetzt haben wir 2026 und wir haben jetzt die Richtlinie, die das Wording genau vorgibt, also identisch vorgibt, ja. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, um da einmal Kritik zu äußern, warum die Regierung nicht einfach da abgeschrieben hat von der Richtlinie. Also es gibt auch keine Begründung in dem Referentenentwurf. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt Untergerichte unterhalb des BGH, die nicht so oft designrecht machen, Landgerichte, die angerufen werden. Und es gibt großartige Standorte, aber es gibt auch weniger großartige Standorte in Deutschland. Und Sie wollen einfach die Praxis nicht mit solchen Fragen belasten, wenn sie im Gesetz eindeutig schon beantwortet sind. Dann kann man sich dieses Thema nämlich sparen. Und in dem Eichmann-Kommentar, ich habe alle Auflagen zu Hause, schreibt Herr jetzt Jestedt schreibt über dieses Thema 3, 4 Randnummern und zitiert jede Menge verschiedener Ansichten. Das ist streitig gewesen und vielleicht immer noch streitig. Und man kann diesen Streit eigentlich jetzt auch richtlinienkonform über Nacht ausräumen. Ich kann nicht erkennen, warum man da nicht einfach mal konsequent ist. Sprache ist Recht. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum Bundesgerichtshof. Herr Hoffmann hat eine Frage von Kollegen Birkan und von Kollegen Lind.
Ja. In der Reihenfolge Streichung der Beitrittsmöglichkeit. Also ich finde das eigentlich schon nachvollziehbar, dass man sagt, das ist ein Rechtsmittel, das kaum genutzt wird, nicht unbedingt auf vorgehalten werden muss. Und zwar insbesondere, weil da keine Angriffsmöglichkeiten genommen werden. Denn das heißt ja nur, dass man eben ein selbstständiges Nichtigkeitsverfahren oder Ähnliches betreiben muss und nicht sich dem Verfahren eines anderen anschließen kann. Und das betrifft auch im Wesentlichen das Verfahren vor dem DPMA. Und das hat auch keine Kostenfolgen. Es betrifft auch das Beschwerdeverfahren. Und da muss ich sagen, da finde ich aber die Streichungslösung besser als die gegenwärtige Situation, weil der Paragraph 34c sagt ja, dass man einfach beitreten kann und dass man ein Beitrittsrecht hat. Unabhängig davon, ob derjenige, der da schon das Verfahren betreibt, das so eine gute Idee findet, ob ihm das eigentlich recht ist, dass da noch jemand dazukommt. Zum Beispiel, da kommt gerade jemand zu einem Zeitpunkt dazu, obwohl das Verfahren fast schon zu Ende ist, und dann verzögert sich das nochmal. Und da sehen die Vorschriften in der ZPO zur Nebenintervention oder zum Beitritt einer weiteren Partei schon vor, dass da auch geguckt wird, wie passt das eigentlich zum alten Verfahren? Will das, oder bei Beitritt einer weiteren Partei muss das auch die vorherige Partei beantragen, also mit initiieren, dass dann noch jemand dazukommt. Und das finde ich ehrlich gesagt durchaus besser. Also mal abgesehen davon, dass es im Designrecht so gut wie keine Rolle spielt, aber wenn es eine Rolle spielen würde, fände ich das besser. Insofern ist das, glaube ich, mit der Streichung keine schlechte Idee. Zu der Frage, ob man nicht in der Umsetzung des Gesetzes noch etwas verbessern könnte. Also was den Paragraph 6 betrifft, da verweise ich auf das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich die EuGH-Entscheidung, dass es nur einen Einzelvergleich gibt. Und wenn ich nur einen Einzelvergleich habe,
entweder kommt es überhaupt, wird es überhaupt gefährlich, dann spielt aber auch die Neuheitsschonfrist eine Rolle, oder es wird gar nicht gefährlich, dann brauche ich nicht gucken, ob dann die Neuheitsschonfrist eine Rolle spielt. Aber ich halte den Gesetzentwurf für durchgehend gut umgesetzt, orientiert sich ganz weitestgehend am Wortlaut, sogar bei so der Frage, ob man das Wort Records gut mit Aufzeichnen übersetzt hat. Aber das ist halt nun mal die deutsche Übersetzung, die von der EU gekommen ist. Und dann weiß auch jeder, ja, das ist genau das, was da in der Richtlinie gemeint ist. Also man muss vermeiden, mit einer anderen Deutung den Eindruck zu vermitteln, du könntest dir vielleicht auch andere Gedanken machen, als die von der Richtlinie gewollt sind. Und dann hat man ganz schnell ein Problem. Denn es geht ja darum, die Richtlinie umzusetzen. Und wenn man anfängt, da was anderes zu machen, dann wird sofort gesagt, nee, also das muss aber der EuGH entscheiden. Und ich komme dann noch mal ganz zum Schluss auf den Paragraphen 41 zu sprechen mit dem Vorbenutzungsrecht, wo Sie vorschlagen, das mit wirksam zu übersetzen. Also ich verstehe da unter dem deutschen Wort wirksam eher was anderes. Wirksam heißt, ich nehme Bezug auf einen Wirkungszusammenhang. Von ein Kausalablauf, wo etwas sich auswirkt. Ich habe irgendeine Ursache und einen Erfolg. Und das ist nun mit dem Paragraphen 41 überhaupt nicht gemeint, weil da wird ja schon gesagt, dass etwas in Benutzung genommen wird. Das heißt, die Wirkung ist eingetreten. Oder es werden wirkliche und ernsthafte Anstalten getroffen. Und das heißt, die Wirkung ist eigentlich noch nicht eingetreten. Aber es soll wirklich geworden sein. Das heißt, es soll nicht ein interner Gedanke geblieben sein, sondern ich will es, dass es irgendwie nach außen getreten ist. Und das finde ich, das ist auch mit dem Wort effektiv gemeint. Und das, denke ich, ist mit dem Wort wirklich gut zu Ende, übersetzt. Und jetzt bin ich auch rechtzeitig, hoffentlich halbwegs rechtzeitig zu Ende gekommen.
Nahezu, ja. Vielen Dank. Dann als nächstes Frau Dr. Kossack, bitteschön.
Vielen Dank. Zuerst zur Frage von Herrn Dr. Birkhahn bezüglich der Streichung von Paragraph 34c. Ich bin anderer Auffassung, Paragraph 34c sollte nicht gestrichen werden. Der Beitritt des Verletzers ist im Patentrecht ein etabliertes System. Das funktioniert im Einspruchsverfahren sehr erfolgreich. Und es ist gerade ein Vorteil, wenn der Beitretende eben dem Verfahren zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt beitreten kann und damit eine schnelle Entscheidung bekommt. Denn er tritt ja nur dann bei, wenn ein Verletzungsverfahren anhängig ist oder droht. Und gerade dann geht es ihm um eine schnelle Entscheidung und nicht darum, dass sein Verfahren vielleicht hinten angestellt wird. Und gerade wenn die Verfahren in unterschiedlichen Stadien sind, wird das DPMA die nicht verbinden. Und zu sagen, ist bisher selten vorgekommen. Ja, das ist aber ein System, was es auch erst seit 11 Jahren gibt, anders als das Einspruchsverfahren, das es viele Jahre gibt. Und ich würde vermuten, dass sich das schon noch etablieren wird. Dann die weitere Frage von Herrn Lind bezüglich animierten und dynamischen Designs und den Kombinationsmöglichkeiten. Vielleicht mal an einem ganz plastischen Beispiel. Es ist auch bisher möglich, Designs in verschiedenen Zuständen über die statischen Darstellungen anzumelden. Also zum Beispiel ein Notebook können Sie aufgeklappt und zugeklappt darstellen. Wenn Sie jetzt zwei dynamische Darstellungen erlauben würden, könnten in der einen dynamischen Darstellung das Notebook geöffnet sein, in der anderen dynamischen Darstellung wäre das Notebook geschlossen und dann machen Sie noch ein Video dazu, wo man sieht, wie das auf- und zuklappt. Also hätte meines Erachtens kein Konsistenzproblem, würde sich aber gut ergänzen und die Möglichkeit geben, da verschiedene Varianten, die auch jetzt schon möglich sind, aber deutlicher darzustellen.
Vielen Dank, Frau Dr. Kossack. Dann kommen wir zu Frau Ringleb. Sie hatten eine Frage vom Kollegen Wahlend und vom Kollegen Schmidt. Bitte schön.
Ich würde mal noch mal anfangen mit dem D im Kreis. Also wir können mal uns selbst irgendwie alle so befragen, wie schön wir das finden, wenn momentan gibt es ja das C, ne, mit dem Copyright und unser Name steht dahinter. Ich glaube, da würden jetzt viele sagen, oh ja, das fühlt sich schon gut an. Also das heißt, wir befinden uns hier tatsächlich ja so ein bisschen in der Abgrenzung des Designrechts auch gegen das Urheberrecht. Beim Urheberrecht ist es ja verpflichtend, den Urheber zu nennen. Und jetzt ist so die Frage, ist es beim Designrecht auch sinnvoll? Und jetzt gucke ich natürlich wieder ganz bewusst natürlich auch auf unsere Zielgruppe, also die solo-selbstständigen Designerinnen und Designer.
Und ich möchte vielleicht noch darauf hinweisen, dass der Bundesrat ja sogar vorgeschlagen hat, dass die Entwerfernennung verpflichtend ist, was die Bundesregierung jetzt aus diversen Gründen für nicht so notwendig hält. Und ich möchte es vielleicht mal salomonisch nennen. Es ist gut, wenn die Möglichkeit besteht, den Namen des Entwerfers, also derjenigen Person, die das Design geschaffen hat, ihn hinzuschreiben, wie verpflichtend es sein soll. Ich würde sagen, wir müssen so ein bisschen abwägen, welche bürokratischen Hürden das hätte, nachdem ich mich jetzt die ganze Zeit dafür eingesetzt habe, dass Dinge irgendwie niederschwellig zugänglich sind, sollte ich jetzt vielleicht nicht gerade dafür sprechen, eine besonders hohe Hürde aufzubauen. Aber gleichwohl, ja, ich unterstütze das, dass die Möglichkeit besteht, den Namen des Entwerfers oder der Entwerferin hinter das D zu setzen, schon auch allein deshalb, weil es für sie halt ein recht niederschwelliger Zugang auch zu Marketingmaßnahmen ist. Das ist das eine. Und das andere war dann noch die Gefahr, also inwiefern so strikte Disclaimer abschreckend sein könnten. Das ist das, was Sie, Herr Schmidt, gefragt haben. Habe ich das richtig verstanden? Ganz ehrlich, das sind die Expertinnen und Experten, die gut mit solchen Sachen umgehen können. Also wenn es irgendjemand kann, dann sind es Designerinnen und Designer. Also insofern sehe ich da jetzt nicht so das große Problem.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu Frau Dr. Weidemann jetzt mit drei Fragen. Bitte schön.
Ja, zunächst zu der Frage, und die sich anschließt an das Eintragungssymbol. Also wir glauben auch, dass das wirtschaftlich und in rechtlicher Hinsicht durchaus eine Relevanz hat für die Rechteinhaber. Ganz konkret ist es für jedermann sichtbar, und wir glauben aus der Automobilindustrie heraus schon, dass da auch Verletzungen, denen wir nachgehen, das Designsrecht, dadurch nicht mehr so häufig vorkommen, und es erhöht eben die Hemmschwelle, tatsächlich zu sagen, ich bediene mich anderen Designs, die geschützt sind und auch kenntlich gemacht worden sind. Also geringerer Bedarf aus unserer Sicht auch an kostenintensiven Rechtsdurchsetzungsverfahren. Auch bei der Verletzung glauben wir, dass da auch Schadensersatzansprüche und auch eine höhere Vergleichsbereitschaft durchaus stattfindet, wenn eben Verletzungen stattgefunden haben, weil es einfach zur Klarheit und Transparenz beiträgt. Aus unserer Sicht ist es auch so, dass die Vermarktungssituation oder die Diskussion über Verkäufe von IP-Portfolien durch dieses Eintragungssymbol durchaus auch positiv zu bewerten sind und einfach eine Klarheit darüber herrscht, was ist eingetragen und was nicht. Das ist natürlich auch durch einen Blick ins Register möglich, aber das macht es aus unserer Sicht durchaus einfacher. Die zweite Frage war zu den Transitregelungen und dazu der praktischen Anwendbarkeit und zu der Relevanz. Wir stellen zunehmend fest, dass in die europäischen Häfen Waren aus zum Beispiel Drittländern eben kommen. Und da der Gleichlauf mit dem Markenrecht aus unserer Sicht einfach wichtig ist, zu sagen, auch diese Container, zum Beispiel im Hafen von Rotterdam, ein ganzer Container voller Bodyparts ohne Marke drauf, können dann einfacher beschlagnahmt werden durch den Zoll. Und der Zoll ist in dem Sinne informiert und auch mittlerweile geschult. Es wird, denke ich, auch dazu führen, dass die Grenzbeschlagnahmeanträge angepasst werden auf diese Transitmöglichkeit der Beschlagnahmung, sodass wir hoffen, dass auch dann in die Container, die dann in der Regel in Drittstaaten ja gehen, zum Beispiel Lateinamerika, das war das konkrete Beispiel, dann eben schon an den europäischen Häfen aus dem Verkehr gezogen werden können. Also aus unserer Sicht ein deutlicher Pluspunkt in der tatsächlichen Verfolgbarkeit von Produktfälschungen. Und die Transitregelung hat für uns auch Auswirkungen auf Logistikdienstleister und Fulfillment-Anbieter. Auch das sehen wir natürlich durch den zunehmenden E-Commerce-Handel, sehen wir immer mehr, dass es eben Logistikdienstleister sind, die in unser Interesse geraten, weil sie eben Täter, Mittäter oder Störer auch für Marken- und Designverletzungen sind. Und da glauben wir, dass diese Transitregelung uns auch im Designrecht helfen wird, wenn wir keine Markenverletzung haben. Die dritte Frage von Herrn Schmidt, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil natürlich ist uns klar, dass die Verbraucherschutzinteressen bei der Reparaturklausel wichtig sind, und das ist auch richtig, dass es eingeführt wird. Wir sehen tatsächlich wirklich in der Praxis, dass es sehr, sehr mindere Qualität verbaut wird bei Reparaturfällen. Ja. Und auch wenn die Gegebenheiten dann vorliegen und wenn es hinreichend gekennzeichnet ist und alle anderen Vorgaben eingehalten worden sind, dass diese Reparatur zulässig ist, gerade Kühlergrill, Stoßdämpfer, Bodyparts als solches, das ist einfach ein Sicherheitsrisiko und wir sehen das natürlich noch mehr weiter zunehmen, dass da wirklich minderwertige, höchst minderwertige Qualität verbaut wird und dass das den Verbrauchern oft auch gar nicht in dem Maße bewusst ist, weil es dann eben passt und trotzdem erstmal gut aussieht, aber die tatsächlichen Sicherheits- und Qualitätsstandards dahinter sind dann eben nicht eingehalten, sodass wir da ja weiterhin beschäftigt sein sollten, auch diese nicht guten Qualitäten aus dem Verkehr zu ziehen. Und da hilft dann tatsächlich vielleicht auch diese Transitregelung mehr und das Vorgehen gegen Produkt- und Markenpiraterie ist dann da mehr erfordert.
Vielen Dank, Frau Dr. Weidemann. Dann schaue ich in die Runde. Wir haben für die dritte Runde die erste Frage. Kollege Breilmann noch. Keine weiteren? Ja, kann ich so festhalten? Okay. Dann bitte schön, Herr Kollege Birkan.
Ich hatte unbedacht vorhin ja schon zu früh angefangen an Herrn Professor Bulling. Kurz die Frage, geht ja um Paragraph 38 Absatz 1 Satz 3, also diese Verletzungshandlung sehr, sehr weit fasst. Wie sehen Sie das mit Blick auf auch den in Artikel 16 der Grundrechtecharta der EU festgelegten unternehmerischen Freiheit? Die wird ja im gewissen Sinne auch dadurch eingeschränkt. Und ist jetzt diese Ausgestaltung, die wir da haben, nicht sogar unionsrechtlich, sage ich mal, schwierig, weil eben der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz da nicht gewahrt ist? Und da ich ja dann noch eine zweite Frage habe, würde ich das gerne auch an unseren BGH-Richter hier stellen, der ja dann sicherlich auch in diesem Gebiet bewandert ist. Das würde mich interessieren, ob das nicht vielleicht ein Widerspruch ist, dass diese Richtlinie, die wir jetzt hier umsetzen in nationales Recht, nicht sogar gegen EU-Recht verstößt. Danke.
Vielen Dank. Dann Herr Kollege Breilmann, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich nochmal an Frau Dr. Weidemann. Sie haben gerade schon einige Ausführungen zur Reparaturklausel getätigt. In Ihrer schriftlichen Stellungnahme haben Sie nochmal betont, dass es notwendige flankierende Maßnahmen zur Sicherstellung der Produktsicherheit durch klare Haftungsregelungen bei Schäden durch Drittanbieter geben soll. Da vielleicht aus Verständnisgründen, vielleicht könnten Sie das nochmal etwas konkreter ausführen. Und noch eine letzte Frage an Herrn Dr. Hartwig, die bezieht sich auf die örtliche Zuständigkeit der Unionsgeschmacksmustergerichte. Sie schlagen hier eine andere Formulierung des 63b Designgesetz vor. Die Begründung ist aber im Grunde genommen für eine andere Formulierung die gleiche wie beim Gesetzentwurf der Bundesregierung, nämlich die Vermeidung einer entsprechenden Anwendung von 36 Absatz 1 Nummer 2 ZPO. Können Sie bitte hier noch mal erläutern, warum es hier einen unterschiedlichen Formulierungsvorschlag Ihrerseits gibt? Dankeschön.
Vielen Dank, Kollege Breilmann. Dann kommen wir gleich zu den Antworten. Und wir beginnen mit Frau Dr. Weidemann. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das haben wir uns natürlich auch gefragt und auch heiß diskutiert. Aber wir glauben schon, dass die Problematik der minderen Qualität von verbauten Ersatzteilen im Falle der Reparatur schon auch im Falle einer Verletzung dazu führen muss, dass Beweislastumkehr eben gegeben ist und dass der Nachweis, ob der Schaden eben auf einen Drittteil zurückzuführen ist, eben von, also dass es nicht auf unserer Seite liegt, zu beweisen, dass es durch dieses minderwertige Teil entstanden ist. Das wäre zum Beispiel eine Klarstellung, die wir für sehr gut halten würden, dass der Drittanbieter eben nachweisen muss, dass sein Teil ordentlichen Qualitätsanforderungen entsprach, sei es der Stabilität und der verbauten Plastikteile zum Beispiel und das eben auch nachweisen muss mit einem gewissen Mindestkatalog, den es zum Beispiel für Bodyparts dann eben gibt, Aufprallreduktion. Das wäre gut und man könnte tatsächlich auch nochmal über so Klarstellung von auch von Plattformen und Mittuenden an diesem an dieser Einführung von Drittteilen in den europäischen Markt nachdenken, weil wir sehen auch in anderen Bereichen, dass es immer schwieriger wird, wirklich an die auch Verteiler, also ich sage jetzt mal Online-Plattformen ranzugehen und die natürlich, wir haben gute Möglichkeiten, aber in der Praxis sind die Möglichkeiten doch durchaus eingeschränkt und wir müssen uns da gerichtlich auch zur Wehr setzen und die Mitverantwortung von Plattformen und Vertreibern von diesen Teilen eben auch mit in die Haftung nehmen. Das würden wir wünschen.
Vielen Dank, Frau Dr. Weidemann. Dann kommt als nächstes Herr Hoffmann dran mit einer Frage von Herrn Birkan.
Ja, die Frage richtete sich daran, bezieht sich darauf, ob die Neuregelung zur 3D-Druck und Medien und Software einen Verstoß gegen Artikel 16 der EU-Grundrechtecharta darstellen. Nun, der nächste Artikel in der Grundrechtecharta, Artikel 17, sagt in Absatz 2, geistiges Eigentum wird geschützt. Und ich glaube, in diesem Verhältnis muss man die Regelung sehen. Geht es, natürlich schränkt es die unternehmerische Freiheit ein, wie viele andere Vorschriften auch. Aber das tut die Vorschrift, um eben das geistige Eigentum zu schützen. Hier das geistige Eigentum am Designrecht. Und das muss man tun in einer effektiven Art und Weise. Und effektiv heißt, ich muss mir anschauen, wie wird das geistige Eigentum in der Realität gefährdet. Und da ist es eben eine Gefahr, zunehmend mit den technischen Möglichkeiten, mit 3D-Druck und Ähnlichem, einfach den digitalen Plan zu nehmen und dann zu sagen, und das so anzubieten, du kannst es dir selber machen, du musst nur auf den Knopf drücken und schon ist es da. Und wenn das eben die Methode ist, dann muss man da effektiv gegenwirken. Aber ich sehe auch gar nicht so eine große Gefahr für die unternehmerische Freiheit, weil der Paragraph sagt ja, dass das alles nur verboten ist, wenn es um die Herstellung eines Erzeugnisses geht, mit dem dann ein Designrecht ermöglicht wird. Das heißt, ich brauche diese Absicht, dass mit der Information, mit den Medien und der Software tatsächlich ein Design am Ende verwirklicht wird, dass das Designrecht verletzt. Und das ist häufig eigentlich nicht der Fall. Und wenn die Absicht besteht, dann ist es aber auch richtig, hier dagegen vorgehen zu können.
Vielen Dank, Herr Hoffmann. Dann als nächstes Herr Dr. Hartwig mit einer Frage vom Kollegen Breimann. Bitte schön.
Dankeschön. Die Regierung und GRUE unterscheiden sich eigentlich nur in Nuancen. Deswegen kann ich auch die Antwort schnell geben. Die Regierung der Entwurf schlägt vor, allgemeiner Gerichtsstand oder Niederlassung. So, das ist Paragraph 21 der ZPO. Wir haben vorgeschlagen, besonderen Gerichtsstand. Das umfasst nicht nur 21, sondern auch 22, 23 und 20. Und wir sind einfach weitgreifender sozusagen für den Fall eines unwahrscheinlichen Szenarios. Also wir gehen weiter, aber wir glauben natürlich, dass in der Praxis mit auf solche Fälle kaum hinauslaufen. Aber einfach, um alles abzudecken. Ja. Umfassend, erschöpfend, das ist unser Gedanke. Ja. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Hartwig. Dann als letzter in der Reihe Herr Professor Bulling mit einer Frage vom Kollegen Birkan.
Ja, vielen Dank. Ich möchte mich da an die Vorrede von Herrn Hoffmann anschließen. Er hat es genau auf den Punkt gebracht. Ich möchte noch ein, zwei Punkte ergänzen, nämlich, dass die Formulierung von § 28 Absatz 1 Satz 3 inhaltlicher Artikel 16 Absatz 2 der EU-Richtlinie 2024 2823 und auch Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe D der reformierten Designverordnung 2026/715 entspricht. Und diese Gesetzgebungsverfahren, meine ich, haben ja auch keine Anhaltspunkte ergeben, dass hier Unionsrechts gebrochen wird oder Unionsrecht hier entgegenstehen würde. Insofern habe ich hier auch keine Bedenken.
Vielen Dank, Herr Professor Bulling. Dann werden wir durch mit einer sehr intensiven, fundierten Anhörung. Herzlichen Dank an die Sachverständigen für ihre Ausführungen. Und dann schaue ich mal, habe ich noch irgendetwas vergessen? Dann schließe ich die Sitzung. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Kommen Sie gut durch die heiße Woche.